Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Auf unserem Lebensweg gilt es, viele Hürden zu nehmen. Mal gelingt das leicht und mit sportlich freudigem Eifer. Und mal sind es geradezu Fallen, in die wir stürzen und uns verletzen. Verletzungen von Körper, Seele und Psyche. Manche Verletzungen können wir gut selber ausheilen, aber andere hinterlassen tiefe Spuren, geradezu Narben. Für deren Heilung brauchen wir Unterstützung von Menschen, die sich sehr gut damit auskennen. Zum Glück gibt es inzwischen wertvolle Angebote, die wir nutzen können. Ich freue mich sehr, Stefanie Brandt in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Sie ist Expertin für Veränderungsprozesse und kennt sich mit traumasensibler Begleitung bestens aus. Liebe Stefanie, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren Hörerinnen vor.
Ja, hallo liebe Silvia. Ich freue mich sehr, dass du den Raum hier mir schenkst, bei dir zu sein und über mein Herzensanliegen zu sprechen. Traumasensible Begleitung und Lach-Yoga als Unterstützung in diesem Bereich. Ich bin ganz, ganz vorfreudig auf unser Gespräch und ich habe mir überlegt, wie ich mich vorstelle. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Albert Schweitzer. Ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben will. Das drückt es sehr gut aus, wie ich mich fühle und was mir wichtig ist. Und um es konkreter zu machen, ich bin Stefanie Brandt. Ich bin traumasensibler Coach in meiner Berufung. Ich darf meine Berufung leben. Was bin ich noch? Ich bin Mama von zwei wundervollen Kindern, von zwei Töchtern. Ich bin Tochter einer sehr aktiven, lieben Mutter. Ich bin Freundin, ich bin Schwester, ich bin Schwägerin und ja, das alles ist mir so jetzt mal für den ersten Moment meine schön. Vorstellung.
Sehr schön. Du bist viel mit vielen tollen Menschen um dich rum, klasse.
Ja, inzwischen, genau.
Ja, und hier in dem Podcast begrüße ich dich als Expertin für Veränderungsprozesse. Als solche begleitest du Menschen auf ihrem persönlichen Weg, um einen Umgang zu finden mit ihren Traumata, mit Depression oder Suizidalität. Das sind schwere Themen und die brauchen durchaus ein Gegengewicht. Da kommt auch Lach-Yoga ins Spiel, aber alles der Reihe nach.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Feld und das ist auch ein ganz, ja, so wie du sagst, das sind schwere Themen und gleichzeitig ist mein Herzensanliegen eben, den Fokus immer wieder auf die Leichtigkeit zu lenken, auf die Freude im Leben, auf die Ressourcen, die wir haben. Das macht die Arbeit aus. Ja, da gehen wir ja noch ein bisschen tiefer dann drauf ein.
Ja, also diese speziellen Bereiche, dass du die dir so ausgewählt hast, um dich mit diesen schweren Themen zu beschäftigen. Du sagst, dass es dir darum geht, mehr Leichtigkeit, mehr Freude da reinzubringen. Wie war dein Weg? Wie bist du dazu gekommen? Also das ist ja schon auch eine Entscheidung, sich mit diesen Bereichen auseinanderzusetzen und so tief darin einzutauchen.
Ja, also das ist ein, ja, ich kann es gar nicht als Entscheidung benennen, sondern eher als Prozess. Also ich war in meinem früheren Leben, sage ich immer, Personalreferentin. Also ich war in der Wirtschaft tätig, beziehungsweise zum Ende hin im Forschungsbereich als Personalreferentin. Ich war ein hochfunktioneller Mensch. Und wenn du mich früher kennengelernt hättest, dann hättest du im Außen vielleicht gar nicht so einen anderen Menschen kennengelernt wie jetzt, weil ich war, so wurde es mir von außen gespiegelt, ein freundlicher, zuversichtlicher, optimistischer Mensch, aber das war eher das Außen, was ich gezeigt habe. Das war eher eine Kompensationsstrategie, wie sich später herausgestellt hat. Und die ist irgendwann zusammengebrochen. Das hat mit 50 begonnen und es hat auch eine sehr körperliche Variante. Das heißt, ich habe eine erste schwere Depression bekommen, als ich 50 Jahre alt war. Und das hatte mit Sicherheit auch hormonelle Gründe durch die Wechseljahre. Ja, so fing dieser Weg an, der dazu geführt hat, dass ich jetzt mein Wissen, meine Erfahrung mit anderen teilen möchte, um ihnen Mut zu machen, dass es geht, dass es Möglichkeiten gibt. Ich habe in den letzten 7 Jahren 5 schwere depressive Episoden gehabt. Ich hatte 6 Klinikaufenthalte. Es kam auch zu Suizidalität. Das ist das erste Mal, dass ich da mit dir drüber spreche, öffentlich. Aber das ist mir wichtig, das habe ich mir gut überlegt, weil ich einfach, ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Mut machen möchte, dass es da Veränderungspotenzial gibt. Und das hat mich letztendlich zu ganz vielen Ausbildungen geführt, meine eigene Geschichte, meine eigene Krankheit. Und ich habe es auch als Krankheit inzwischen akzeptiert. Das war der größte wichtige Schritt, es zu akzeptieren, weil ich habe mich, als ich nicht mehr funktioniert habe, da kam eben der große Absturz. Und ja, und diese Arbeit, die ich jetzt mache, das traumasensible Coaching, das geht eben genau darum, die Ressourcen wieder zu entdecken, die immer schon da waren, die nur verdeckt waren. Und wir achten da sehr drauf. Es geht um das, es geht um die Kompetenz wieder zu erlangen, mich selbst zu regulieren, wenn ich in einen Nervensystemzustand gerate, der mich blockiert, der mich hindert, in Kontakt zu sein, der mich aus der Verbindung holt. Ja, so viel mal.
Ja, das ist ja eine ganz, ganz intensive eigene Lebenserfahrung. Also ich bin gerade sehr berührt, dass du sagst, dass du da das erste Mal jetzt öffentlich drüber sprichst. Und ich danke dir sehr für diesen Mut und das Vertrauen darin, dass wir damit gut umgehen. Und ich finde das ganz großartig, dass du diese Tabus damit ja auch brichst und öffentlich machst, weil die Suizidalität ist ja ein ganz, ganz großes Thema eigentlich. Und es gehört immer noch dazu, dass man ja noch verschämt davon zur Seite blickt und dass es eigentlich ganz, ganz wichtig ist, darüber zu sprechen und zu gucken, wie kann ich da sinnvoll mit umgehen, mich stärken, da wieder rausgehen. Und da hast du dich ja auf diesen ganz, ganz wertvollen Weg gemacht, dass du so viel für dich entdeckt hast und es jetzt auch anderen Menschen anbietest, dass sie davon auch Nutzen haben. Das finde ich ganz großartig, dass man da wirklich Hilfe erwarten kann. Und dieses traumasensible Coaching, wenn ich das richtig verstanden habe, das steckt ja schon drin, sensibel, ne? Das ist ja nochmal ganz besonders sorgsam. Und diese Integration in unser Neurosystem, das ist ja ganz wichtig, dass es dann wirklich verankert ist. Ja, das fände ich schön, wenn du darüber nochmal genauer uns informierst, was wir darunter verstehen können.
Ja, Silvia, ich finde es schön, dass du das nochmal so rückmeldest, dass da ein Tabu gebrochen wird. Da möchte ich gerne zuerst nochmal kurz drauf eingehen, weil es ist eben so sehr schambesetzt. Es ist schambesetzt, eine psychische Erkrankung zu haben, die einen in so eine Hoffnungslosigkeit und in so einen Tunnel führt, dass man das Gefühl hat, das Leben ist nicht mehr lebenswert oder ich bin, sowas in meinem Fall, eine viel zu große Belastung für meine lieben Angehörigen. Dass da mehr darüber gesprochen wird, weil es ist eben ein Tunnel und es ist eine Folge. Es ist so eine Spirale, die einen so nach unten zieht und da kommt man nicht alleine raus. Da braucht man unbedingt Hilfe und das kann auch kein einzelner Freund leisten. Also da braucht es wirklich therapeutische Hilfe oder es braucht einen Klinikaufenthalt. Diese Ambivalenz, also dieses sich dafür schämen und nicht in die Klinik zu wollen, weil man ja dann, ja, bei uns hieß es früher, die sind der Klapse gerade oder so, ne? Also Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und dass dieser Weg, dieser Prozess für mich war, also überhaupt Hilfe anzunehmen, das ist ja oft, das ist ja eine Traumafolge, dass man alles mit sich, ist eine von vielen, vielen, vielen Traumafolgen, dass man alles mit sich alleine ausmacht, dass man nicht drüber spricht, dass man das so in sich reinholt und dadurch immer mehr in diesen Rückzug geht und sich immer mehr isoliert, immer einsamer wird. Und nach außen die Maske zu wahren, von der ich vorhin gesprochen habe, diese funktionelle, offene Frau, das ist so schwierig. Und das wird immer schwieriger. Man spricht in der Psychotraumatologie auch von dieser Kohärenz. Also wie ich mich innen fühle und was ich nach außen zeige, das driftet immer weiter auseinander. Und das wird eben dann zum immer größeren Problem. Und genau, und die traumasensible Arbeit oder die Methodik heißt genau, neurosystemische Integration. Die geht in erster Linie mal darum, dass ich meine Klienten als ganz wertvolle Wesen, Personen, Menschen sehe, die ganz, ganz viele Ressourcen haben und Potenziale und nicht dieses eine Problem. Das ist die Begegnung mit dem Klienten, dass da so diese Gesamtheit da ist. Der Klient hat seinen Fokus nur noch auf sein Problem, weil ihm das Leben schwer macht, weil er damit nicht weiterkommt. Und das ist dann meine Aufgabe, dass wir da ganz langsam in die Richtung gehen, die Potenziale anzuschauen, ihn vor allem in Beziehung zu gehen. Und das ist das, was es von den klassischen Therapieformen unterscheidet. Da war ja immer so die Distanz zum Klienten oder da wurde der Klient auch Patient oder wird immer noch Patient genannt. Ich gebe nichts von mir rein, ich gebe keine Information von mir preis und es darf auch keine Nähe entstehen. Und das ist das, was eigentlich Menschen mit Traumafolgen am meisten brauchen. Die brauchen Nähe, die sind allein, die sind isoliert. Und dann kann ein Kontakt mit einem traumasensiblen Coach für manche Menschen das erste Mal im Leben eine Erfahrung sein. Da ist jemand, der sich wirklich für mich interessiert, der Nähe zulässt. Also das ist so ein Nachnähren, so ein Beziehungsaufbau von dem, was in der Kindheit oft gefehlt hat.
Und gerade wenn du dann selber auch diese Erfahrungen selber hast, ich denke, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand auch mehr Vertrauen noch hat, weil er weiß, du weißt genau, von was du da sprichst.
Ja, also das ist bestimmt für jetzt sehr hilfreich in meinem speziellen Fall, wenn jemand über Depressionen spricht, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, ich weiß, wie sich Suizidgedanken, wie die mit einem sprechen. Genau, das hilft mir für meine Arbeit sehr, meine eigene Erfahrung. Und was ich auch selbst spüren durfte, und deshalb kann ich das auch so gut rausholen, glaube ich, aus den Klienten, dass es gibt in jedem von uns einen unversehrten Kern. Da kann passiert sein, was will. Die schlimmsten, schlimmsten Dinge. Irgendwas da, glaube ich, ganz fest dran ist in uns. Das ist ganz tief geschützt und das ist aber nicht verwundet worden. Und das wieder zu aktivieren, so das innere Licht, das innere Leuchten, das gehört auch zu dieser traumasensiblen Arbeit. Und dieses traumasensibel, also das steht dafür, dass wir immer berücksichtigen müssen, dass ein Mensch traumatisiert sein könnte. Nicht jeder Mensch ist traumatisiert. Das hängt ein bisschen mit der Resilienz zusammen. Und die Definition von Trauma, und das ist das, wo ich gerne lieber das Wort Trauma oder Wunde benutzen würde als Narbe, so wie du es in der Einführung besprochen hast. Die Narbe deckt irgendwas zu und wird immer härter und geht so zu. Und Trauma steht für das Wort, ist griechisch und steht für das Wort Wunde. Und traumatisierend wird etwas, wenn unser Körper nicht mehr in der Lage ist, es zu bewältigen, wenn wir überfordert werden, wenn wir weggerissen werden. Und das kann, oder wir verbinden das so allgemein eher damit mit einer ganz dramatischen Situation, mit einem Unfall oder mit einer Vergewaltigung, mit Dingen, die uns natürlich auch wegreißen und überfordern. Aber was uns auch total überfordern kann, ist als kleines Kind, sind wir so abhängig von unseren Bezugspersonen, dass wenn wir nicht gesehen werden, wenn wir nicht angeschaut werden im Kontakt, wenn wir nachts im Bett liegen und schreien und es kommt keiner, das kann schon Traumafolgen auslösen. Es kann, es muss nicht. Es gibt Menschen, die können das gut verdauen, verstoffwechseln und andere eben nicht. Das hat dann auch wieder transgenerationale Gründe und, und. Oder es gibt vielleicht bei denen, die es verdauen können oder die es integrieren können, eine Bezugsperson, die da ist und mir das gibt, was ich dann in dem Moment als Kind brauche. Wir können es aber später integrieren und das ist die Arbeit, die ich mache. Also bei Trauma ist es so, dass die Wirkung ist, es ist das Ereignis oder die sequentielle Traumatisierung, das heißt, wenn konstant meine Bezugsperson nicht für mich da ist, emotionale Vernachlässigung. Das ist dann wie eine Zersplitterung in unserem Gehirn. Das ist dann an verschiedenen Orten abgespeichert und kann erinnert werden durch Gerüche, durch Geräusche. Und dann kommen wir auf einmal wieder in einen Nervensystemzustand von damals. Und wenn das, was uns traumatisiert hat, wenn das sozusagen durch neue korrigierende Erfahrungen und durch Bindungsaufbau integriert wird in unserem System, dann kommt es wirklich im Gehirn, in unseren Bibliothekar. Und dann ist es eine Geschichte. Dann hat die Geschichte ein Ende. Dann ist es integriert und dann ist es nicht mehr so triggerbar. Das heißt nicht, dass wir trotzdem traurig werden, aber es reißt uns nicht mehr weg.
Ja, da hast du nochmal das schöne Bild von dem Bibliothekar gesagt. Das erinnert mich daran, dass ich das schon mal gehört habe, dass man das anders dann auch einsortiert, ne?
Das macht unser Gehirn dann allein und das ist wieder dieses Wunderwerk Gehirn. Und das ist auch das, was für mich so großartig war, dass diese Information zum einen, dass es nie zu spät ist für diese Heilung, dass mein Gehirn, also dass meine Psyche für mich gesorgt hat, dass sie mich geschützt hat, indem sie zum Beispiel, in meinem Fall war es so, ich kann mich nicht an mein Leben erinnern bis zu meinem 10. Lebensjahr. Ich habe keine Erinnerung an Kindergarten, Grundschule und so weiter. Und das habe ich in meiner Bewertung, habe ich das sogar niedergemacht. Also ich habe ein schlechtes Gedächtnis und solche Dinge, dass mich aber meine Psyche davor geschützt hat, in diesem Schmerz unterzugehen, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen, wir sind weggezogen. Und das habe ich auch als sehr banal immer empfunden. Da habe ich gesagt, naja, also das haben ja 100 Millionen andere Kinder auch und andere haben noch viel, viel, viel schlimmere Erfahrungen. Also ich habe nicht die schlimmsten Dinge erlebt. Ich dachte immer, nur wenn man wirklich verprügelt wurde, körperliche Gewalt erlebt hat und. Das sind Dinge, die rechtfertigen, dass man psychisch krank wird. Aber solche banalen Dinge, ja, das. Und dann dafür auch, das ist auch so ein großer Teil der traumasensiblen Arbeit, so eine Validierung für das, ja, es war schlimm, es war schlimm und du warst überfordert als Kind und die Erwachsenen waren nicht in dem Maße für dich da, wie du es gebraucht hättest. Und gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es nicht besser konnten, weil sie es auch nicht besser gelernt haben oder weil die Gesellschaft. Es gab damals Bücher, lass dein Kind nachts schreien. Das haben ja viele Eltern gemacht, obwohl der Impuls, der innere Körperimpuls ein anderer war. Und das sozusagen nachzunähern, zu heilen, das ist Aufgabe von traumasensiblen Coaches.
Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Anteil, ne? Weil das ist was, was ich auch gerade nochmal verstanden habe neu, dass es eben auch Sachen geben kann, was heißt Sachen, also Situationen geben kann, die wir gar nicht als so störend einstufen und trotzdem zum Trauma führen können. Und wo bestimmt viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Umfeld es abtut. Jetzt stell dich mal nicht so an oder wie du es eben gesagt hast, man liegt im Bett und schreit und will jemanden an der Seite haben. Ja, meine Güte, ne? Was ist denn da so schlimm? Ich kann mir vorstellen, dass das zusätzlich noch passiert, dass sowas abgetan wird, bis hin zu, dass man es selber abtut. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, du hast es selber auch kleiner gemacht. Und dann die Erfahrung machen zu dürfen, mit professionellen Menschen, nein, das genau das hat dich dazu geführt, zu dem, wie du damit umgegangen bist oder was dich jetzt verletzt oder stört oder wie auch immer. Allein das ist ja schon eine große Hilfe, ne, das überhaupt anzuerkennen.
Das ist ein ganz wichtiger Schritt, diese Dinge ins Bewusstsein zu holen, weil wir laufen dann so unter unserer Bewusstseinsschwelle in unseren Automatismen ab, die wir uns zu unserer eigenen Rettung kreiert haben, alles unbewusst. Das ist dieses Geniale an unserem System, das hat uns gerettet und heute fällt es uns vor die Füße, weil jetzt als Erwachsener macht es uns Schwierigkeiten, wenn wir in Rückzug gehen, wenn wir nicht so laut sind, wenn wir angepasst sind, wenn wir in den Hochstress kommen, weil wir jetzt eine Rede halten müssen oder mal im Mittelpunkt stehen und da quasi diese Transformation hinzubekommen, damals hat es uns gerettet und es ist nichts Schlechtes, sondern es war gut so. Auch die Selbstkritik und. Das hat uns letztendlich in die Handlung geführt, unser Leben zu retten. Und heute, ja, dürfen wir damit einen anderen Umgang finden. Das hast du schön gesagt, genau.
Ja, das erinnert mich gerade an meine Arbeit als Physiotherapeutin. Ich bin ja von Grundberuf Physiotherapeutin. Und mal angenommen, jemand hat sich den Fuß verletzt, dann macht der Körper ja automatisch eine Schonhaltung. Der nimmt eine Schonhaltung ein. Das ist ja auch ganz clever, dass er das so spontan macht. Und das macht auch eine Zeit lang völlig Sinn. Aber was er nicht macht, dass er es spontan wieder lässt. Diese Schonhaltung nicht spontan wieder aufgibt, wenn sie nicht mehr nötig ist. Ich habe da selber erlebt bei einem Muskelfaserriss in der linken Wade. Da habe ich den Fuß immer entlastet. Und als ich den wieder hinstellen konnte, also wieder Gewicht draufnehmen konnte, das musste ich ihm wirklich richtig wieder antrainieren. Ich musste immer den Impuls wieder an die Großhirnrinde geben, bitte, ne, tu das wieder, du darfst das wieder. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Ne, also das erinnert mich an dieses neurosystemische Integration, das ist ja ähnlich. Und was mich auch erinnert mit meiner beruflichen Paralität, möchte ich gerne noch mal an die Wunde und die Narbe rangehen. Ich habe da ja ganz viel mit Operationen auch zu tun. Nach Operationen, also wird ja die Haut durchschnitten und dann gab es eine Wunde und dann eine Narbe. Und ich mache auch ganz oft Narbenentstörung. Da würde ich gerne noch mal fragen, du hast eben gesagt, Trauma ist lateinisch, heißt Wunde. Habe ich das richtig verstanden? Da steckt schon die
Genau.
Wunde drinne?
Ja.
Ah, und wie ist das Zusammenspiel in deinem Bereich mit Wunde und Narbe?
Das geht immer um dieses Thema Integration. Also es ist eine massive Verletzung entstanden und die Parallele zu dir ist dann vielleicht, dass diese Überlebensstrategie sozusagen die Narbe ist. Also da wird auch was, da wird die Wunde zugedeckt, die wird geschützt, die wird gehalten vom Körper, vom System. Und die reißt aber immer wieder auf, solange dieses Trauma nicht integriert ist. Also da kommen immer wieder Situationen, wo man daran erinnert wird, und zwar wieder nicht übers Bewusstsein, sondern über den Körper. Der zieht sich zusammen oder man erstarrt vor Schreck, ne? Das sind so Nervensystemzustände. Und wenn in dem Prozess, in der Traumaverarbeitung, bekommt es eben diesen angemessenen Platz und wird dann abgespeichert als Geschichte. Und dann kann man auch sozusagen drüber sprechen, ohne dass es einen aufwühlt, also berührt bestimmt, ne? Vielleicht ist es dann doch auch eine Art Restnarbe, aber die kann dann nicht mehr wirklich aufplatzen. Die ist dann gut geheilt und so würde ich es vielleicht beschreiben. Und ich finde es auch so schön, dass du die Parallele herstellst, weil wir sind eben ein Körper, Geist, Seele, Wesen. Und auch ich komme immer mehr auf meiner Reise zum Körper jetzt hin. Also es ist ganz wichtig, diese Dinge auch kognitiv zu verstehen, in den Kontext zu setzen. Der Kontext ist auch immer unheimlich wichtig. Also wirklich zu wissen, ja, das war damals so und das hatte seine Berechtigung. Und heute ist mein Kontext ein anderer. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich kann gut für mich sorgen. Ich habe die ein oder andere Bezugsperson. Also der Kontext ist unheimlich wichtig. Und dann eben dieses Achten auf meinen Körper. Der Körper gibt uns so viele Zeichen, bevor der Kopf einsetzt. Und wir sind ja auch feinstofflich. Wir sind nicht nur unser Körper, wir haben auch noch ein Energiefeld um uns herum. Und das nimmt so viel schneller wahr als unsere fünf Sinne. Ist hier Gefahr? Ist hier Sicherheit? Und da geht die traumasensible Arbeit auch sehr darum, wo fühle ich mich sicher zu lernen und zu verstehen und dann umzusetzen? Wo fühle ich mich sicher? Wie fühlt sich Sicherheit für mich an? Wie kann ich das kreieren für mich, wenn ich mich unsicher fühle? Weil traumasensible Arbeit geht nicht darum, wir lösen das alles auf und dann sind wir nur noch glücklich und froh und nichts haut uns mehr um, sondern das Leben ist und bleibt herausfordernd. Aber wir finden Stärke und Resilienz in uns, können lernen, uns zu regulieren, zu detektieren. Also, ah, jetzt bin ich gerade im Stress, weil das und das bedroht mich gerade. Und also es zu verstehen und haben dann aber Handlungsmöglichkeit. Und Handlungsmöglichkeit zu haben, ist ein Riesenschlüssel, nicht in dieser Ohnmacht zu stecken zu bleiben, sondern ich kann selbst für mich sorgen und diesen Zustand jetzt verändern. Und da gibt es auch diesen Satz, Story follows state. Also wenn ich in dieser Geschichte verharre, und das ist das, was, glaube ich, bei diesen klassischen Therapieformen noch passiert. Ich habe die selbst erlebt, Tiefenpsychologie. In den Gesprächen haben wir immer nur davon gesprochen, was war. Immer wieder erzähle ich von den Sachen, die mich ja eigentlich runterziehen, die eigentlich schwer waren. Und bekomme aber nichts an die Hand, um jetzt, ich darf das fühlen und es ist wichtig, das zu fühlen, aber dann ist es so wichtig, mich dann mit einer Ressource zu verbinden und zu sehen, aber jetzt ist es anders und jetzt habe ich die und die Freundin und jetzt habe ich da meinen Lach-Yoga-Club oder ja, das ist das, was fehlt. Und viele Teilnehmer in der Ausbildung sagen auch, das ist das fehlende Puzzleteil. Die Therapieform, die es alle gibt, alle haben mir was gebracht. Es gab nichts, was mir nichts gebracht hat. Aber was alles miteinander verbindet, ist diese Integration und die Ausrichtung auf Ressourcen.
Ja, finde ich total wichtig, total wichtig. Ja, und ich habe eben noch mal gerade so für mich so Revue passieren lassen, was du so an Stichworten eben so gesagt hast, dass man erstmal wieder überhaupt sich sicher fühlt, ne, und Sicherheit empfindet. Dann kann sich ja erstmal überhaupt wieder was Neues auftun, sonst traue ich mich ja gar nicht. Dann Vertrauen zu haben, dass das alles so ganz richtig ist, neu richtig, was ich da wahrnehme und sich selbst da so stark zu vertrauen, dass du deine eigene Ressource auch als die akzeptierst zu nutzen. Und ich fand das eben ein gutes Beispiel mit dem Buch, was du gesagt hast, was mal so kursiert ist, lass dein Kind schreien, ne, wenn sie denn einschlafen sollten und es nicht wollen, sondern schreien. Das kommt mir sehr bekannt vor. Da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt, als ich mein Kind hatte als Baby. Und das fand ich echt eine Herausforderung. Wie geht man damit um? Und da zu sagen, okay, das mag jetzt ja gerade aktuell so angesagt sein und trotzdem vertraue ich meinem Gefühl, das ist ja eine unglaubliche Herausforderung. Man hat ja mal Angst, man macht was falsch. Aber was ist richtig und was ist falsch? Und das zeigt sich sowieso ja erst oft später. Also das sehe ich auch nochmal als große Herausforderung. Und gerade wenn man halt traumatisiert ist und sensibel auf Sachen reagiert, ist es ja besonders ein besonders, ja, weiter Weg vielleicht, kann man sagen, oder steinigerer Weg, wieder zu sich selber zu finden, denke ich
Ja,
mal.
und es hat sehr viel mit Bindung zu tun. Die Inhalte in dieser Ausbildung zum traumasensiblen Coach beinhaltet auch ein komplettes Modul, geht um das Thema Bindungstheorie und die Bindungsstile. In welchem Bindungsstil bin ich groß geworden? Und es ist so ein, ich würde es insgesamt beschreiben als Weg zu mir. Und das ist ein steiniger Weg. Es braucht wirklich Mut und es braucht aber auch erstmal ganz viel Proviant für eine lange Reise. Das ist diese Ressourcenarbeit. Weil es wird immer Phasen geben, wo man wieder in Wäldern wieder abstürzt oder das Gefühl hat, es ist jetzt schlimmer als vorher. Ich hatte das am Anfang meines Weges, als ich gedacht habe, ich möchte mein altes Leben zurück. Ich möchte wieder diese funktionierende Personalfrau werden, weil das, was ich jetzt gerade bin, ist nichts oder es ist schwer und es ist anstrengend und es tut weh. Deshalb braucht es ganz viel Proviant. Und ich selbst war am Anfang noch nicht in so einer traumasensiblen Begleitung. Also ich habe das irgendwie selbst mir ja erkämpft. Kampfmodus ist das dann ja schon. Überlebensmodus hoch drei. Aber ich hatte erst in der Klinik ein bisschen Unterstützung. Das ist halt auch so ein tolles Geschenk, dass ich da jetzt ein bisschen was teilen darf, dass dieses Wissen über Trauma hilft wirklich, einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und es geht nicht nur um psychische Erkrankungen, es geht um das Miteinander in Beziehung. Das kann man auf die Geschäftswelt übertragen, das kann man auf die Familie übertragen, auf die Beziehung zu seinem Partner, zu seinem, ja, es hat überall Platz. Wenn man auch versteht, diese Nervensystemsprache, das ist ein großer Bestandteil der Ausbildung oder der Arbeit, die ich mache, wenn ich angegriffen werde, wenn mich einer anschreit, für mich verstehen zu können, das ist sein Thema, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Der ist jetzt aus irgendeinem Grund im Stress und die normale Reaktion ist Abwehr und ich wetter dagegen und ich schreie ihn zurück an und es schaukelt sich hoch. Aber wenn ich bei mir bleibe und in meiner Ruhe bleibe, dann schaffe ich es vielleicht oder mich entferne, dass da nicht was draus Größeres, Schwierigeres draus entsteht. Und es soll nicht heißen, dass wir alles mit uns machen lassen, sondern dass wir diese Nervensystemsprache lernen. Und wenn wir ein ruhiges Nervensystem haben, ein ausgeglichenes, dann ist das der Schlüssel, dass es in der Welt friedlicher wird. Das ist total interessant. Und das ist das, was mich so sehr daran begeistert. Das ist natürlich ein weiter, weiter langer Weg. Und ich höre ganz oft, ja, träum schön weiter. Aber ich merke es ja, ich habe es ja in meinem Prozess erlebt und ich merke es im Umgang mit meinen Menschen. Und da kommt dann auch die Systemik mit ins Spiel, die auch Bestandteil ist dieser Ausbildung. Was Wie ich bin, wie ich in die Welt gucke und wie ich mich verhalte, hat eine Auswirkung. Immer.
Ja, da gehe ich voll mit dir. Dass ich denke, ich glaube, dann gibt es eigentlich gar keinen Zweifel mehr, ne? Dass, wie wir durch die Welt gehen, hat das Wirkung. Unsere Sprache, unsere Körperhaltung, unser Lächeln
Ja.
oder Nicht-Lächeln, alles hat Wirkung. Ja, das fängt im Kleinen an. Ich sage immer, wie sollen Frieden zwischen Ländern sein, wenn ich noch nicht mal Frieden mit mir selber habe oder wenn ich noch nicht mal mit
Ja.
meinem Partner oder Freunden oder
Ja.
dem Chef oder sonst wem friedlich umgehen kann? Da geht es doch schon los.
Ganz
Und
genau.
ich liebe ja dieses Mantra, Mudra. Das können wir ja gerade mal zusammen machen. Das geht so, dass wir den Zeigefinger zum Daumen führen, dann wieder lösen, den Mittelfinger zum Daumen und dann Ringfinger und dann Kleinfinger. Und dabei sagen wir, Frieden beginnt bei mir. Also bei jeder Fingerkombination ein Wort. Frieden beginnt
Beginnt bei
bei mir.
mir.
Na, kann man
Ja,
mit einer
sehr
Hand
schön.
machen, mit beiden Händen. Frieden beginnt bei
Beginnt.
mir. Na, und das ist doch ganz wichtig, ne? Erstmal meinen eigenen Frieden, meine eigene Identität finden. Und dann läuft man auch nicht so aggressiv durch die Welt. Dann muss man sich ja nicht so viel verteidigen. Das war eben ein schönes Beispiel, was du gesagt hast. Wenn man dann wirklich einen Schritt zurückgehen kann und kann mehr draufschauen und muss es nicht immer gleich an sich selber ankoppeln, das ist so ein befreiender Gewinn. Ganz
Ja, und
großartig.
Silvia, genau das ist, glaube ich, der Weg. Das ist ganz schön, wie du es gerade beschreibst. Der Weg zu mir. Und weil dieser Überlebensmechanismus, den wir uns als Strategie aussuchen, das ist ja ein ständiger innerer Kampf. Das ist ja eine Riesenanstrengung. Oder ich gehe sozusagen in diesen dorsalen Zustand, dieser, mich interessiert gar nichts mehr. Das wäre dann die Depression. Das ist dann der totale Rückzug. Und solange ich das in mir nicht auflösen kann, kann ich auch nicht das im Außen leben. Und deshalb ist dieser Weg so lohnenswert. Wenn das viele machen, dann haben wir keinen Grund, jemanden zu attackieren. Ja, das machen wir nur aus Abwehrstrategie. Aber wenn wir mit uns im Reinen sind und uns mit uns verbunden fühlen, Verbundenheit ist da ein ganz, ganz, ganz wichtiger Begriff, nur dann können wir auch in Verbindung mit anderen gehen. Und diesen Prozess habe ich wirklich, wirklich durchlebt und durchfühlt. Und das ist der große Unterschied, weil ich vorhin gesagt habe, im Außen würdest du wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied feststellen, wenn ich meine früheren Kolleginnen treffe. Aber in meinem Inneren hat sich die Welt verändert. Ich bin jetzt mit mir verbunden. Ich kann viel mehr fühlen, aber das ganze Spektrum. Ich habe früher das, was schwer war, immer weggedrückt. Ich habe auch gelacht und ich war viel unterwegs. Ich habe viele Interessen gehabt. Aber die Schwere, die eben zum Leben gehört, die habe ich abgespalten und die ist integriert jetzt. Und das waren aber, es gibt ja diesen Film 7 Jahre in Tibet. Bei mir ist es so 7 Jahre auf der Reise zu mir. Und das ist eben tatsächlich auch ein Riesenprivileg, das wir haben in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir uns Zeit für uns selbst nehmen können überhaupt, dass wir nicht in diesen äußeren lebensbedrohlichen Situationen leben. Und das verbinde ich auch wieder gleich mit dem Größeren. Wir können auch so dankbar sein, dass wir in einer Demokratie leben. Wir sind wirklich richtig, richtig, richtig privilegierte Menschen. Und das ist eine kleine Minderheit auf der Welt. Ich habe das früher auch so abgetan als egoistisch, so oder ja, so ein Coach oder so ein Therapeuten an der Seite. Das ist ja wie in Amerika. Jeder hat da seinen Coach oder seinen, ne? Die kommen ja alle mit sich selbst im Leben nicht klar. Also auch wirklich viel bewertet, abgewertet. Aber dass das letztendlich der Schlüssel ist, diese Reise zu sich selbst, ja, das durfte ich lernen.
Ja, genau, ganz wichtige Sachen, ne? Auch dieser Egoismus oder Privileg oder sonst was, was damit verknüpft ist, ne? Das ist ein gesunder Egoismus und eigentlich dann wieder für alle mehr dienlich ist, ne? Also
Ja.
eigentlich, ja, und ich habe eben noch mal so, bin noch mal hängen geblieben an dem Funktionieren, dass das gut funktioniert und das war ja dann auch viel Fremdbestimmtheit und immer irgendwo mitmachen und dann auch noch keep smiling, dass es keiner merkt, geht viel Energie dafür drauf. Und
Genau.
dann hast du diesen Zusammenbruch gehabt, der ja oft dann, ja, wenn man aus dem Yin- und Yang-Prinzip guckt, da muss man manchmal erst wieder ganz tief in der Kurve sein, damit es wieder was Neues gibt, ne? Und dazu hast du dann, um wieder aus dieser Tiefe aufzusteigen, das Glück gehabt, an deine Ressourcen wiederzukommen. Und das ist ja auch das, was du deinen Klienten, Klientinnen weitergibst. Und da möchte ich dich doch bitten, über die Ressourcen noch mal konkret zu sprechen. Was kannst du da vielleicht auch unseren HörerInnen so als Anleitung geben? Was kann man da machen?
Ja, also wir gehen gemeinsam auf die Suche und ich höre meinen Klienten auch sozusagen mit einem Ressourcenohr zu. weil sie das gar nicht als Ressource noch gar nicht in ihrem Bewusstsein haben. Wir schauen zusammen, was tut dir gut, wo fühlst du dich wohl? Sehr oft wird die Natur genannt und das ist auch eine Riesenressource. Also im Wald spazieren gehen und achtsam den Vögeln zuzuhören, die Blumen anzuschauen, dran zu riechen. Ressourcen können sein, meinen Körper zu spüren, mich wirklich zu spüren. Und ich bin meinem Körper zum Beispiel super, super dankbar, dass der bei allem, was ich ihm letztendlich in meinem Funktionsmodus angetan habe und dann auch in der Erkrankung, weil in der Depression ist ja so ein typisches Merkmal, dass man gar nicht mehr für sich sorgt, dass man nicht gut isst und. Ja, dass man da wieder achtsam den Fokus drauf legt, zu üben, für sich zu sorgen. Und es fängt ganz basal an oftmals, dass man spürt, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst, ist es mir gerade kalt. Der Körper gibt uns ja Signale, aber wir ignorieren sie. Also jetzt stehe ich auf und hole mir eine Decke, wenn ich friere. Das habe ich nicht immer so gemacht. Oder wenn ich müde bin, dann, ja, dann, wenn es tagsüber machbar ist, dann würde ich sogar tagsüber sagen, okay, jetzt mache ich mal 20 Minuten Powernap. Und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich aber gut rechtzeitig ins Bett. Und klar gelingt das alles mal mehr und mal weniger schlecht, aber immer, immer mehr darauf zu achten, mit sich, mit seinem Körper, mit seinem Nervensystem zu sprechen, zuzuhören. Und damit übergehen wir unseren Körper nicht. Und das kannst du ja sicherlich ganz, ganz gut bestätigen, dass wenn man seinen Körper oder diese Signale übergeht, das ist selbstschädigendes Verhalten. Ohne es bewerten zu wollen, sondern einfach nur ins Bewusstsein zu holen. Wenn ich mit 40 Grad Fieber trotzdem mich noch ins Büro schleppe, was ich früher gemacht habe, dann ist es zwar auf der anderen Seite auch unsozial den Kollegen gegenüber. Ich habe quasi meine Arbeitsleistung darüber gestellt, weil eher so, mein Gott, wenn ich jetzt eine Woche ausfalle, dann müssen die meine Arbeit mitmachen oder so. Und das war auch mein Hauptsymptom in der ersten Phase. Ich bin ein halbes Jahr erstmal ausgefallen und ich habe am Anfang war das Allerwichtigste, wieder in diesen blöden Funktionsmodus zu kommen. Genau, und wir waren aber noch bei den Ressourcen. Also
ja, das ist eine große Falle, ne? Das ist eine ganz große Falle.
Ganz
ne?
schlimm.
Es gibt so diesen schönen Spruch, ich merke ja eigentlich, was mir gut tut, aber dann habe ich wieder keine Zeit dafür.
Ja.
Keine Zeit dafür ist das eine, aber eben auch die Akzeptanz. Du hast es darüber gestellt, ne? Wo ist unsere Wertigkeit, ne?
Ja.
Oder wo sind unsere Ängste? Was denkt der Chef? Was denken die Kollegen? Lasse ich die da alleine? Müssen die jetzt mehr arbeiten? Das sind ja tausend Stimmen, die da in uns immer rumtoben und uns leiten, was wir tun oder nicht tun. Na, und ja, die gilt es ja dann auch neu zu programmieren.
Ja, es ist tatsächlich eine Art Neuprogrammierung, aber anders als im NLP, wo du quasi durch Affirmationen und so weiter, da kann man auch schon viel mit erreichen, aber da ist noch nicht die Verletzung integriert. Das ist der Unterschied. Ne?
Ah, das ist interessant. Kannst du das nochmal genauer sagen?
Ja, also es gibt ja viele jetzt so Chakra-Methoden im Internet. So, und da darf man immer wirklich skeptisch sein, wenn es in 4 Wochen Affirmationen und dann kannst du das, was dir im Weg steht, auflösen. Und das hilft zu einem gewissen Grad und man hat damit auch Erfolge, aber das andere holt einen wieder ein. Da kommt man wieder hin zurück. Wir sprechen davon in der Arbeit, dass wir ein Containment erlangen. Also wirklich, unser Körper ist ein Container. Das Container klingt nicht so toll, aber ein Körperwesen, könnte auch sagen, ein Gefäß. Und darin sind alle unsere Anteile, die, die uns unterstützen, die ressourcenreichen Anteile, die verletzten Anteile und die, die sogar in so eine Dysfunktionalität gegangen sind, um uns zu schützen. Diesen Container sozusagen zu erweitern, zu dehnen, damit alle da drin Raum haben und sich unterstützen können. Also das ist wieder diese Ressourcenarbeit, dass diese Anteile, die uns nähren, die uns Halt geben, auch diese versehrten Anteile halten. Ja, so könnte man es ganz gut beschreiben. Also wir haben Ressourcen in uns, jeder hat Ressourcen in sich, sonst würden wir nicht das leben. Also sonst wären wir in diesem Moment nicht mehr da. Und das klingt hochdramatisch und ist es auch.
Ich wollte gerade sagen, das ist es ja eigentlich auch, ne? Ohne diese Anker, wie ich es auch ganz gerne nenne, würden wir abdriften und dann sind wir nicht mehr lebensfähig, ist ja Fakt, ne? Also so kann man sich ja immer noch selber wieder aus der ganzen Misere, nenne ich es jetzt mal ein bisschen platt, wieder rausholen, ne?
Ja.
So einmal durch den Sumpf und wieder aufsteigen und nicht in dem Sumpf bleiben. Ne?
Ja,
Dafür sind
ja.
ja diese ganzen Dinge da.
Und das nicht alleine schaffen zu müssen. Also sich wirklich die Erlaubnis zu geben, wenn ich in diesem Sumpf stecke, dann sehe ich den Weg nicht. Aber jemand anderes sieht den Weg und er sieht auch, was ich an Kraftquellen habe. Und der kann mir helfen, auf die zurückzugreifen. Das muss gar nicht ein Therapeut sein oder ein Coach. Das kann auch ein Freund sein, bei dem ich mich zeigen darf, bei dem ich meine Ängste zeigen darf und der mich nicht auslacht. Das kann auch eine Gruppe sein. Also jetzt Lach-Yoga, ja, das ist so für mich, es geht immer darum, in Verbindung zu kommen und nicht mit mir alleine zu sein. Und meine erste Erfahrung mit dem Lach-Yoga im Lachclub Weinheim war, Teil einer Gruppe zu sein, in lachende Gesichter zu schauen, mich dabei sehr merkwürdig zu fühlen, aber trotzdem zu spüren, das tut gut. Und darum geht's. Also es geht wirklich sehr darum, in Kontakt zu sein, verbunden, mich zu fühlen in einem sicheren Raum, in einem sicheren Umfeld. Das ist die Richtung, wie man aus diesem Sumpf kommen kann.
Ja. Genau. Ja, das hast du ganz am Anfang auch gesagt hast, ne? Sicherheit, Vertrauen, sich jemanden anvertrauen, eine Stütze im Kontakt zu haben, all das, ja, das kann man durchaus beim Lach-Yoga auch finden, weil wir da ja auch in einem geschützten Rahmen sind. Ne? Und wir zusammen lachen, uns nicht auslachen, uns ernst nehmen. Da geht es zwar hauptsächlich um die Heiterkeit, also weniger ums Gespräch, aber da kann man ja trotzdem durchaus immer wieder auch anknüpfen. Und ja, das läuft ja viel über den Körper, ne? Und über Körperarbeit. Lach-Yoga ist ja ganz stark Körperarbeit in Verbindung mit Geist und Seele. Und genau da brauchen wir ja wieder die Balance. Da gibt es so viel wertvolle Anteile, die wir da nutzen können. Ja, ich möchte auch gerne noch mal ins Praktische gehen. Noch mal zu schauen, was du für Übungen da für uns hast. Aus deiner Integrationsarbeit oder aus dem Lach-Yoga heraus oder mit diesen Anteilen, die wieder zusammengefügt werden. Magst du uns da gerade was anleiten?
Ja, also ich habe meinen Klienten tatsächlich, nachdem ich die Lach-Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, ganz stolz davon berichtet und ihnen das auch sozusagen angeboten, ob sie das mal probieren möchten. Und da ist ganz viel Neugier auch da gewesen. Und das ist ja auch dieser vorsichtige Ansatz, also nur Angebote zu machen. Und dann, wenn derjenige sich darauf einlassen kann und möchte, dann machen wir das ja sanft. Also so wie ja im Lach-Yoga auch erstmal so ein Steigerungslachen, so erst so was Zartes. Und so war es ja bei mir, mir erstmal einen Moment Stille gönnen und dann in mich hineinlächeln, also mir ein Lächeln nach innen in meinen Körper schenken. Das können wir gerne mal für einen kleinen Moment machen. Das ist einfach so dieses Gefühl, wenn ich ganz bewusst die Mundwinkel nach oben nehme und lächle und mir mit diesem warmen Gefühl das mal nach innen reinschicke in meinen Körper und das einfach mal einen Moment spüren, ob sich da was verändert. Und dann habe ich auch eine Übung, die habe ich von meiner Lachleiter-Lehrerin, von der Monika Roth gelernt. Das finde ich auch ganz schön, so Achtsamkeitsübungen, so dieses, ich atme ein, ich atme aus, ich lächle. Und jetzt habe ich gerade bei dir wahrgenommen, Silvia, wie du ausatmest. Also da kommt dann so eine Entspannung in den Körper und das ist ein Signal vom Nervensystem. Du wechselst jetzt in den Parasympathikus. Dann kommst du für den Moment aus dem Stress und kommst in die Ruhe.
Herrlich, ne? Wie einfach das gehen kann. Ne?
Es kann so einfach sein.
Lass es uns doch gerade nochmal machen. Sag uns doch nochmal.
Ja, ich atme ein. Ich atme aus. Ich lächle.
Sehr schön. Und da kann keiner sagen, dafür habe ich keine Zeit.
Nein, das kann man so schön einbauen. Und das ist Monika nennt das auch die kürzeste Meditation.
Genau, kann man überall machen.
Genau. Oder wenn meine Klienten für sich selber das Gefühl haben, wow, das habe ich jetzt gerade toll gemacht. Dann gibt es ja im Lach-Yoga diese wertschätzende Übung. Ich nehme die linke Hand nach vorne, strecke die nach vorne aus und sage, und wieder, und dann die rechte Hand, alles. Und dann nehme ich die Hände über Kreuz und klopfe mir auf die Schultern, richtig gemacht. Das ist so eine schöne Selbstlobübung. Und wenn die sich stimmig anfühlt, weil ich wirklich stolz bin, dann kommt es auch ganz tief im System an.
Ja, und gerade wenn man sich getraut hat, aus so schweren Prozessen auszusteigen, die sich so verankert haben und wo man ja viele, viele Male was neu machen muss, anders machen muss, bis es wieder anders verankert wird, dann darf man sich wirklich mal ordentlich loben. Ne?
Ja.
Ja, und wie du sagst, auch mit dem Loben verankert es sich dann.
Ja, wenn wir wieder in den Anteilen denken, da ist dann dieser Anteil, der da jetzt gerade was gut hingekriegt hat, der kriegt dann nochmal eine Wertschätzung und das kommt bei dem an. Da wird er stolz sein. Damit dehnen wir wieder das Containment aus. Ne? Das ist, dieser Anteil wird größer und kriegt
Toll.
mehr Raum.
Toll. Ja, genau. Und deshalb, Eigenlob stinkt, können wir streichen. Eigenlob stimmt, können wir unterstreichen.
Ja, das habe ich auch im Lach-Yoga gelernt. Ein ganz toller Satz, genau.
Ja, das
Ja.
ist so toll. Da habe ich mit der Sabine Askedom ja auch eine tolle Podcast-Folge.
Ja.
Eigenlob stimmt, trau dich.
Ja, super, super.
Ja.
Das
Hast du noch eine
trifft.
schöne Übung für uns?
Ja, was ich mit meinen Klientinnen auch gerne mache, auch wenn wieder ein Anteil sich auch gezeigt hat, aus dieser Schamdeckung rausgegangen ist. Ne? So, ich merke es daran, dass Klienten mir dann was anvertrauen, was sie vorher vielleicht sich noch nicht getraut haben zu sagen. Und das vielleicht auch benennen, so, oh, das war jetzt echt mega peinlich. Da gibt es was Schönes, was ich in einem Theater kennengelernt habe und was ich jetzt auch nutze. Wenn wir etwas Schamhaftes benennen, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ich habe im Büro gepupst. Meine Kollegin war nebendran. Oh mein Gott. Und dann könnte ich ja vor Scham im Boden versinken. Und das können wir mal machen. So, oh Gott, oh Gott, oh
Oh
Gott, oh Gott,
Gott, oh Gott, oh
oh Gott, ist
Gott.
das
Oh, ist
peinlich.
das peinlich. Oh nein, wie kann ich nur? Oh Gott, oh Gott.
Und jetzt nehme ich diese Situation, die habe ich jetzt hier vor mir in meinen Händen und schmeiße die nach hinten über die Schulter und sage, weg damit.
Weg
Weg damit.
damit.
Und dann kann ich drüber lachen.
Ach, klasse, das ist eine tolle Sache. Und das liebe ich ja auch beim Lachyoga, ne? Dem Raum zu geben, ne? Nicht nur wegzulachen, sondern vorher, oh je, ne? Oh. Und da merkt man erstmal auch, wie unsinnig das ist, dass es einem so peinlich sein muss. Ne? Und dann kann
Ja.
man es leicht wegwerfen.
Ich hätte noch eine, wenn du magst.
Ja, gerne.
Ja. Dieses Körpergefühl mal wahrnehmen. Also ich weiß nicht, viele kennen vielleicht diesen Comic von dem Charlie Brown, der da so ganz deprimiert durch seinen Raum läuft. Und wir können ja im Sitzen einfach jetzt mal so den Kopf hängen lassen. Und oh Gott, und das Leben ist furchtbar und es ist ganz traurig. Und diese Enge dann mal zu spüren im Körper, was das macht, wenn wir so zusammengesunken da sitzen und was sehen wir denn noch, wenn wir so mit gesenktem Kopf gucken? Wir gucken nach unten, wir sehen den Boden, wir sehen überhaupt gar nicht, was im Außen ist. Und jetzt mal so ganz bewusst den Blick heben, sich umschauen und vielleicht auch die Arme ausstrecken und mal alles andere, was auch da ist, in sich aufnehmen und dann wirklich mal nachspüren, was verändert das im Körper? Wo nehme ich das wahr? Wo ist jetzt vielleicht mehr Weite in meinem Brustkorb? Ist meine Stimmung, wird die dadurch vielleicht ein bisschen heiterer? Sehe ich jetzt schöne Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe? Ja, das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Übung.
Ja, und Motion makes emotion, ne? Das gehört ja total zusammen.
Ja,
Ja,
und
schön.
Motion makes emotion und energy flows where the focus goes. Also darauf, wo ich den Fokus lege, da fließt meine Energie hin und wenn es mir so zusammengekrumpelt, die Energie in mir so ganz fest eingepackt ist und ich öffne mich, dann fließt die Energie eben in die Weite. Ja.
Genau. Und Energie fließen kann ich aus der Physio-Akupunkttherapie, die ich ja auch mache, aus der traditionellen chinesischen Medizin auch nochmal bestätigen. Energie fließen, das ist gesund. Wo wir Blockaden setzen, da kann Störung entstehen. Ne? Und alles, was wir tun, damit es wieder in Fluss kommt, ist einfach gesünder. Ne? Das unterstützt uns im Heilwerden. Ja, du hast auch nochmal von einer Übung gesprochen mit der Jubelgasse, mit den einzelnen Anteilen, die wieder zusammengefügt werden. Das kannst du besser beschreiben.
Ja, die Jubelgasse habe ich tatsächlich im Lach-Yoga-Club in Weinheim kennengelernt. Also wir standen Spalier links und rechts und eine Person ist durch diese Jubelgasse gerannt und die anderen haben gejubelt. Da in dieser Jubelgasse zu stehen und da geduscht zu werden mit dem Lachen von den anderen, das ist so toll. Und das habe ich übernommen für meine Anteilearbeit. Das heißt, wenn wir einen Schritt geschafft haben, jetzt nochmal zum Beispiel mit diesem Schamanteil, der sich zeigen durfte und der hat dann gemerkt, ich habe es überlebt, ich bin ja noch da und es hat mich keiner entwertet, dass wir dann quasi in so einem inneren Bild diesen Anteil durch eine Jubelgasse schicken, dass die alle anderen Anteile, die in diesem Gefäß in unserem Körper sind, jetzt links und rechts Spalier stehen. Und zum Beispiel diesen Schamanteil Wir jubeln und er läuft jetzt durch diese Jubelgasse und alle klatschen und johlen und freuen sich mit. Und das ist auch wieder was, was eben in diesem inneren System, da passiert was, ja. Da ist wieder dieser Stolz, diese Freude. Also ich merke es jetzt schon, wenn ich erzähle, ne? Da ist so.
Ja, ich stelle mir das gerade so vor. Ich kenne ja die Jubelgasse. Und jetzt habe ich gerade überlegt, habe ich das richtig verstanden, dass praktisch die Menschen, die links und rechts stehen, um die Jubelgasse zu bilden, die sind sozusagen deine Anteile, die du
Ja.
schon hast. Und du selber bist jetzt der Anteil, in dem Fall die Schar, der integriert werden soll. Und du gehst durch und die anderen Anteile bejubeln dich und integrieren dich
Ja.
damit. Ist das richtig
Also es ist
verstanden?
jetzt nicht gezielte Integrationsarbeit, es ist eine Wertschätzung für einen erfolgreichen Zwischenschritt. Das ist jetzt vielleicht nicht Trauma-Integration, sondern das ist Stärken dieses Anteiles nochmal, dass der seine Wertschätzung dafür bekommt. Das wirkt dann auf mehreren Ebenen. Also das eine ist wirklich die konkrete Trauma-Integration und da gibt es dann verschiedene Ansätze, aber dazu gehört auch immer Psychoedukation zu erklären, was passiert da gerade, reinzuspüren, den Körper immer wieder Achtsamkeit, was passiert in meinem Körper, wo nehme ich was wahr und indem ich das nochmal betone und dann steigt einfach der Selbstwert von einem Anteil. Auch da ist es dann schon auch Integration, aber eine Teilintegration, vielleicht kann man es so sagen.
Ja, aber es ist, finde ich, grandios, weil, wie du sagst, das wirkt ja auf mehreren Ebenen. Allein, dass ich das vor anderen so benenne, obwohl es ja eigentlich meine Scham ist, ne, dass ich mich traue, das überhaupt zu sagen und durch so eine Jubelgasse zu gehen. Ich kenne das ja auch, das ist für viele auch erstmal eine Herausforderung. Sich bejubeln lassen, ne? Das darf ich doch gar nicht, mich in den Vordergrund stellen, ich bin jetzt wichtig, oh Gott, ich lasse mich hier applaudieren, so, ne? Das ist ja auch echt ein Mut, manche, die springen da durch und oh, die können nicht genug davon kriegen, also es ist ja schon allein mutig, ne, so überhaupt da durchzugehen, das zu nehmen,
Ja.
auch nicht durchzuhuschen, sondern es zu genießen, das wirklich aufzusaugen, also es ist ja sehr unterschiedlich, wie die Menschen das
Ja.
nutzen, ne? Allein da drin steckt ja schon eine ganze Menge. Und dann, wenn ich sogar noch mit diesem Schamanteil durchgehe und die anderen auch wieder und jeder sich damit zeigt, also das ist,
Ja,
ja,
und
es,
sich auch mitfreut. Und das ist ja mein
ja.
inneres Team. Also das bin ja ich mit allem, was ich bin. Genau, was du auch noch gesagt hast, dieses sich überhaupt trauen, das anzunehmen, das sind ja auch diese vielen inneren Stimmen. Und dann ist das Wichtige, jetzt mache ich aber eine neue Erfahrung. Und über Erfahrung bin ich natürlich ganz raus aus dem Kognitiven. Es ist ein Körpererlebnis, dass ich ein erstmaliges vielleicht, ich laufe durch diese Jubelgasse und keiner neidet mir was. Alle sind, freuen sich mit mir, dass ich diesen Schritt weitergekommen bin. Und das kann sein, wenn ich durch bin, durch meinen Trauma-Integrationsprozess, dass ich nur noch in Jubelgassen unterwegs sein möchte, weil es sich so toll anfühlt.
Ja, ich habe gerade noch mal gedacht, das ist ja auch ein gutes Regulieren, wenn man so viele Stimmen immer in seinem Leben gehört hat, die einem sagen, das darfst du nicht. Und in so einer Gruppe gibt es dann ja viele Stimmen, die sagen, hey, klasse, dass du das jetzt machst. Wie gut ist das denn? So können ja auch andere Stimmen wieder die anderen ersetzen oder wie soll ich sagen, dass man andere hören darf und in einer Situation dann eher die hört und man mutiger ist, dann was anderes zu tun, wenn man die Stimmen dann vielleicht
Ja, das
als
freut mich, dass
Verstärkung hinter sich hat, ne?
Ja, genau, das freut mich, dass du das jetzt so, dass das so bei dir ankommt, weil genau darum geht es. Das sind ja die Stimmen, die dagegen halten, gegen die Kritiker und so. Die Kritiker und so weiter, die sind ja alle viel lauter. Und wir stärken Ressourcen, das heißt, diese Anteile, die dürfen lauter werden. Und die dürfen aber den anderen sozusagen beruhigen und Schutz geben und sie einladen, ein bisschen sanfter zu werden. Und da gibt es ja auch Stimmen, die nennen wir Introjekte in der Psychotraumatologie. Da haben wir wirklich was verinnerlicht, die Stimme unseres strengen Vaters vielleicht, ja. Und das sozusagen zu erkennen, das bin jetzt gar nicht ich. Das ist das, was ich immer gehört habe. Und das darf jetzt langsam gehen. Und ja, es ist ganz schön, wie du es beschrieben hast.
Da fällt mir gerade spontan eine Lach-Yoga-Übung zu ein. Die liebe ich auch sehr mit dem inneren Kritiker und der anderen Stimme. Stell dir doch bitte mal vor und HörerInnen, wenn ihr mögt, stellt euch das auch vor, auf der rechten Schulter sitzt wie so eine alte Krähe der innere Kritiker. Und der krächzt euch immer so mit den alten Stimmen, mit den alten Bestimmungen und sonst was in euer Ohr. Und auf der anderen Seite sitzt so ein Engelchen. Und das sagt euch, hey, du kannst es auch mal anders machen, du kannst auch mal drüber lachen. Und den streichelt ihr ganz zart über den Kopf. Und dann wissen wir ja, ne, die Neuroplastizität unseres Gehirns, das, was wir füttern, das wächst. Und dann stupsen wir so ganz elegant mit dem rechten Handrücken den Kritiker, die alte Krähe von unserer Schulter runter. Und das Engelchen, das streicheln wir. Oh, das tut so gut. Aber diese alte Krähe, ne, wenn es so einfach wäre, die sitzt da schon wieder. Ne?
Ja, und da würde ich sogar...
Und dann kann man das halt so ein paar Mal machen, bis man sich so eingeschaukelt hat.
Ja, und da kann man es sogar fast aus der traumasensiblen Brille, würde man vielleicht sogar die Krähe auch streichen.
Ah, dass sie sich beruhigt.
Ja, dass sie sich beruhigt, dass die gar nicht mehr, dass die vielleicht da sitzen bleiben darf, aber dass die nicht mehr so rumkrächzen und Lärm machen muss, sondern dass die vielleicht irgendwann friedlich da sitzt. Und das wäre eher traumasensible Arbeit.
Ja. Das ist auch nochmal sehr interessant, weil man geht ja auch so ein Stück weit, sage ich jetzt mal so ein bisschen unspezifisch, man geht ja schon auch ein bisschen mehr von dieser Idee, immer alles loswerden zu wollen. Man sagt immer, so loswerden oder lass los. Und das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ne?
Ja.
Also ich liebe ja mittlerweile auch den Begriff Transformation immer mehr, dass ich denke, ja, die Dinge sind ja da und sie sind gewesen, wie sie gewesen sind. Wie kann ich sie jetzt so für mich passig machen, dass ich gut damit leben kann?
Ist total wichtig, Silvia, was du da gerade sagst, weil das ist natürlich der Herzenswunsch von allen von uns, dass wir dieses, was uns so im Weg steht, dass das weggeht. Ich habe so viele Klienten, die sagen, wie lange geht es noch? Und das ist so anstrengend, das ist so anstrengend. Und dann immer wieder sanft den Blick auf alles, was wir schon geschafft haben und wo sie jetzt schon stehen. Und wir wollen es loswerden. Und Trauma, Integration, das Wort steckt ja da drin. Es ist, wir können nichts loswerden. Wir können es nur reinholen, umarmen, die Krähe streicheln, der Krähe das geben, was sie braucht, weil aus irgendeinem Grund hat sie angefangen, so rumzumotzen. Und die braucht was, die hat irgendein Bedürfnis, um das rauszufinden. Genau.
Ja, das ist nochmal ein interessanter Ansatz, genau. Ja, dazu würde ich gerne eine Übung anleiten. Bei der geht es um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Da kannst du gerne mitmachen und die HörerInnen lade ich auch dazu ein, dass wir einmal über die rechte Schulter schauen, als Symbol für die Vergangenheit nach hinten schauen und dort ein Lächeln oder Lachen hinschicken, wo wir es hätten gebrauchen können. Und den Kopf wieder zurück und den Kopf nach links drehen, über die linke Schulter schauen, in die Vergangenheit ein Lächeln oder Lachen schicken, dorthin, wo wir es hätten gebrauchen können. Und den Kopf wieder zurück nach vorne. Und wir befinden uns in der Gegenwart. Wir können jetzt ein wunderbares, von Herzen kommendes Lächeln in unserem Gesicht ausbreiten. Wir können lachen und uns mit Lächeln und Lachen stärken, dass wir das alles gut hinbekommen, um was es gerade aktuell geht. Die Kraft des Lachens, so wie mein Podcast heißt. Dann können wir die Hände aufs Herz legen und von dort in die Zukunft Lachen schicken, die Hände ausbreiten von Herzen, ein herzliches Lachen in die Zukunft schicken. Ne? In die Zukunft, wo wir es sicherlich auch gebrauchen können. Ne? Und dann können wir uns freuen, dass wir durch alles, was wir erlebt haben, auch wenn es manchmal schwierig und steinig war, uns freuen können, dass wir es geschafft haben, jetzt hier in der Gegenwart angekommen zu sein und wir es so geschafft haben zu leben, wie wir es gerade tun. Und da können wir wieder uns loben, wie du das vorhin so schon angeleitet hast, mit den Armen nach vorne strecken, wieder alles und auf die Schultern die Hände und klopfen. Richtig gemacht!
Richtig gemacht.
Irgendwas auf diesem Weg muss einfach richtig gewesen sein, sonst würden wir hier nicht sitzen und so lebendig und fröhlich miteinander sprechen.
Ja.
Und da können wir viele Menschen ermuntern, ja, macht euch auf den Weg, traut euch, neue Wege zu gehen. Und euch auch von Stimmen nicht immer wieder beeinflussen zu lassen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal betont. Und dazu möchte ich auch noch eine Übung machen. Was uns oft klein macht, heißt ja zum Beispiel, freu dich nicht zu früh. können wir mal den Zeigefinger nehmen und so tun, als freu dich nicht zu früh. Und dabei
los.
Und dann werden wir wie Charlie Brown immer kleiner. Oh Gott, ich darf mich nicht freuen. Oh je, oh je, oh je, ich darf mich nicht.
Mann, oh Mann, oh Mann, freu dich
bloß nicht zu früh freuen. Wer sich morgens freut, ne? Oh Gott. Und dann bäumt sich zum Glück was in uns auf und eine Freude will nach draußen und wir sagen, ich freue mich. Ich freue mich. Möge sagen, was einer will. Ich freue mich.
Jetzt freue ich mich.
Genau. Und darin steckt ja nochmal wirklich diese unglaubliche Chance, dass wir uns selber entscheiden können. Aber dafür gilt es auch, ja, die Stimmen erstmal zu hören und zu gucken, von was möchte ich mich befreien? Wie kann ich mich davon befreien? Will ich mich davon befreien? Und immer wieder sich dem auszusetzen, bis man ja sich davon freigemacht hat, ne? Das eigene zu leben.
Beziehungsweise auch in der Formulierung, wenn freimachen im Sinne von, bis es sich aufgelöst hat. Nicht befreien, sondern auflösen und so, dass ich mich frei fühle.
Genau. Auflösen, transformieren, anders werden.
Ja, und zu deinem Leben würde ich ganz gerne noch was ergänzen. Das so Lebensweisheiten, die mir auf dem Weg begegnet sind. Das ist so dieses, was du eben gemacht hast, in die Zukunft schauen. Und für mich ist dann, das verbinde ich mit zuversichtlich sein, dass alles so kommen wird, wie es gut für mich ist. Und dass ich zuversichtlich bin, dass ich damit umgehen kann, was auf mich zukommt. Das ist was ich ganz, ganz schön finde. Vorfreude ist eine Art Verliebtheit in die Zukunft.
Oh, wie schön.
Das ist ein ganz schönes Zitat von Verena König. Und Hoffen ist das Vergangene in die Zukunft tragen. Und da geht es wieder um diese Ressourcengeschichte. Also, dass ich, wenn ich mich erinnere an schöne Momente und diese Energie mitnehme, um was Zukünftiges zu gestalten, das ist das, was Hoffnung gibt, dass es gut wird. Und da sind wir dann wieder bei dem, ich schreibe meine eigene Geschichte. Story follows state. Wenn es mir gut geht, dann wird mein Tag anders laufen. Und das ist ja auch beim Lach-Yoga die Parallele. Wenn ich mit dieser Energie von Zuversicht und Freude und meinen Körper energetisiert habe durch das Lachen, dann werden mir andere Dinge begegnen.
Ganz genau. Und auch da immer wieder ist deine Entscheidung, ob du mit einem Lächeln durch die Welt gehst und darauf vertraust, dass damit die Endorphine, die Glücksbotenstoffe auf dich wirken. Ne? Wir können entscheiden, welches Chemielabor aktivieren wir. Wir können vieles nicht bestimmen, aber ein paar Sachen können wir selber bestimmen und die können wir wirklich sinnvoll nutzen.
Wir können lernen zu bestimmen, wie wir Dinge deuten, wie wir handeln und wie wir uns selbst regulieren. Also das sind Dinge, und ich finde, das ist richtig, richtig viel. Also wir sind nicht, und wenn die Welt noch so schlimm ist, und da ist Eckhart Tolle, würde ich da ganz gerne noch erwähnen, weil der mich mit einer Geschichte sehr, sehr, sehr berührt hat. Der war ja tatsächlich, also das ist so ein ganz großer spiritueller Lehrer, und der war auch kurz vor dem Suizidversuch und hat dann irgendwie gemerkt, wenn ich denke, dass ich mir das Leben nehmen will, dann ist da ja noch was außer mir. Also da ist ja noch was anderes als dieser Gedanke. Also es ist noch irgendwie ein beobachtendes Gewahrsam da, das diesen Gedanken erkennt. Und das hat für ihn alles verändert. Dadurch ist er in seinen Prozess gekommen. Und er hat da noch eine Geschichte erzählt. Er war wohl auch mehrere Jahre obdachlos. Und dann sagt er, auch wenn die Umstände so schwierig sind, ich habe kein Geld, ich habe kein Essen, ich bin sozusagen am Existenzrand, aber ich kann trotzdem auf einer Parkbank sitzen. Und in dem Moment, wo ich da sitze und die Sonne scheint auf mich und ich habe die Augen zu und die Vögel zwitschern, kann ich mir einen Raum kreieren, in dem ich in dem Moment, in diesem Jetzt-Moment glücklich und zufrieden bin. Das hat mich sehr, sehr abgeholt. Ja.
Da merke ich, dass ich richtig tief durchatme und denke, ja, und genau da fangen die Ressourcen an, ne? Wenn ich das schaffe, wie großartig ist das denn? Und dann bleibt mein Blick offen und dann findet sich wieder was Neues und hat er ja offensichtlich auch. Ne?
Ja.
Da fiel mir eben auch nochmal dieses Wortspiel ein, was man ja auch mit dem Ich nehme mir das Leben macht, dass man sagt, ich nehme mir das Leben.
Ne?
Ja. Das ist ja, ne, also das ist immer das Interessante, da steckt da ja auch drin. Ne?
Ganz genau. Und schau mal, das hat mich auch früher so beeindruckt. Menschen in Armut, das war so ganz typisch in Kuba zum Beispiel, da sagt dann jeder, das ist so krass, die sind arm und trotzdem strahlen sie und tanzen und machen Musik. Und das ist was wir in der westlichen Welt wirklich, wirklich verlernt haben. Und das Das ist der Weg, dahin zurückzukommen. Die Freude ist ja, oder das Lachen ist ja in uns, das ist uns ja angeboren und Lebensfreude. Und es wird aber eben schon früh, früh, früh zugedeckt.
Ja.
Schon durch die Eltern und dann durch die Kindergartenschule, durch unser System. Und dann, das ist für mich irgendwie so diese Lebenslinie, dass man an irgendeinen Punkt kommt, wo man dann wieder entpackt, um letztendlich wieder ganz nah an sich, an diesen Ursprungskern in sich zu kommen.
Ja, da gehört für mich auch wirklich ein Stichwort, hast du vorhin auch zwischendrin gesagt, die Dankbarkeit, ne, dass wir dankbar sind für das, was wir haben und nicht ständig den Fokus, ne, auch da wieder, wo geht die Energie hin, auf das, was ich habe und nicht auf das, was ich nicht habe. Ne. Das ist ja was, ich glaube, das ist dieses Problem mit der westlichen Welt und anderen Ländern, dass wir immer wieder noch mehr, noch mehr, noch mehr und gar nicht gucken, ey, was habe ich schon alles und wie großartig ist das? Ne. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Kraft, dieses Dankbarsein. Und ja, es gibt da ja auch da ganz tolle Tipps mit dem Dankbar-Tagebuch oder ein Glas, wo du jeden Tag ein Zettelchen reintust, dass man immer am Tagesende mal guckt, was habe ich denn überhaupt erlebt? Und ich habe das auch angefangen mit heiteren Geschichten. Da ermuntere ich auch immer die Lachclub-Leute, guckt mal, was habt ihr denn Lustiges erlebt oder was hat euch amüsiert oder was hat euch gut getan? Und da merke ich immer, wie wichtig das ist, das zu schulen, weil da fällt einem auf Anhieb oft gar nichts ein. Aber wenn man drauf achtet, dann entdeckt man plötzlich Geschichten. Und wenn man sie dann weitererzählt, das ist wie bei Witzen, wenn du sie weitererzählst immer wieder, dann merkst du es dir auch mehr. Ne? Und es geht nicht gleich wieder weg. Also das ist auch, finde ich, was ganz, ganz Schönes, was man so kultivieren könnte. Ich wollte einmal noch, es kam immer so zwischendrin, das mit der Scham und der Schuld. Da würde ich gerne auch noch zwei Übungen sagen, weil wenn wir verschämt sind, hat das ja auch schnell was mit Verstecken zu tun. Wir haben beim Lachyoga das Fächerlachen, dass wir uns hinter einem Fächer verstecken. Also wir können die Hände wie so ein Fächer vors Gesicht nehmen. Und dann immer mal die Finger ein bisschen spreizen, dazwischen durchschauen und immer wieder den Fächer auch schließen. Und da kann man ein bisschen mitspielen. Und wenn man in der Gruppe ist, kann man sich dann auch so begegnen und immer gucken, wie viel will ich mal mir zeigen? Wie viel will ich denn gucken? Wie neugierig bin ich? Wie viel will ich mich verstecken? Also das Fächerlachen. Und was mir dazu dann noch eingefallen ist, habe ich eine Übung gemacht, dass wir die Hände, die Finger so ineinander schieben. Als wäre das gewebt. Also der Zeigefinger ist neben dem Zeigefinger, dann kommt der Mittelfinger, Mittelfinger, Ringfinger, Ringfinger. Also dass man die so ineinander schiebt und dann wie eine Fläche vors Gesicht nimmt. Die Unterarme sind waagrecht zum Körper, die Ellbogen sind angehoben. Und wir nehmen diese geflochtenen, also die zusammengeschobenen Hände vors Gesicht, sehen also nichts mehr. Und dann kommt ein entscheidender Impuls in uns, wo wir sagen, und ich möchte aber etwas sehen, ich möchte was von der Welt mitbekommen. Und zack, ziehen wir die Hände auseinander und freuen uns, dass wir aus unserer Versumpftheit wieder rauskommen. Dann können wir daraus immer mehr eine größere Bewegung werden lassen. Erst nur die Hände, die sich auseinanderziehen. Und dann können wir auch schauen, dass immer mehr Bewegung in den Oberkörper dabei kommt. Und vielleicht gehen die Arme auch weit beim Auseinanderziehen nach oben. Sodass immer mehr Bewegung hineinkommt und wir uns gut fühlen. Ah, das Auftauchen, ja.
Ja, schön.
Ja. Wir haben jetzt schon viel zur Scham gesagt. Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest oder erstmal gut so?
Da gibt es
Ja.
natürlich ganz, ganz viel zu sagen. Ohnmacht und Scham, das sind so die zwei Gefühle, die, also die sind sehr, sehr, sehr schwer. Ja.
Genau. Aber ich denke, da war ja einiges zu gesagt, auch wie man aus
Ja.
diesen Opferrollen geschehen herauskommen kann, ein Stück weit. Was wollte ich noch fragen, bevor ich meine letzten Fragen stelle? Das innere Kind, das ist ja so ein Begriff, das kennen ja viele. Kannst du ganz kurz nochmal schildern, was für dich das innere Kind ist?
Gerne. Also das innere Kind ist für mich tatsächlich auch ein Anteil in meinem inneren Team. Dieser Anteil, der kann unterschiedlich sein vom Alter. Wenn man Traumafolgen trägt, dann kann es sein, dass der in einem bestimmten Alter stecken geblieben ist und dann noch sehr, sehr, sehr bedürftig ist. Also das sind dann auch die Gefühle, dass man jemand anderen dafür verantwortlich macht, dass es einem jetzt gut geht, dass man das Glück beim anderen sucht, wenn der lieb zu mir ist, dann geht es mir gut. Und Das Ziel ist, dass das innere Kind erwachsen wird, also in dieser traumasensiblen Arbeit, und gleichzeitig diese kindliche Freude und dieses kindlich Sein Erlaubnis hat und Raum bekommt. Und das habe ich ja zum Beispiel dann beim Lach-Yoga erlebt. Das ist wirklich an dieses Kind angedockt, dass wir vor allem diese pantomimischen Übungen, wenn wir dann im Park unter dem Ginkgo-Baum stehen und wie Pinguine durch die Gegend wackeln oder was haben wir für Übungen gemacht? Genau, in Pfützen springen, ganz imaginativ. Das sind so Dinge, da hüpft mein inneres Kind vor Freude. Ich habe das auch so empfunden, dass mein inneres Kind war viele, viele Jahre lang diese brave Annika aus Pippi Langstrumpf, ne, die immer so guckt, was die anderen machen und sich so davon mitziehen lässt, aber nicht eigeninitiativ so in dieses bisschen Freche kommt und sich den Raum selbst nimmt und auch immer vorsichtig ist und ängstlich. Und im Lach-Yoga bin ich mit der Pippi Langstrumpf in Kontakt gekommen, wirklich, die dann so einfach so drauf loslacht oder hüpft oder sich für nichts schämt und puh, nö, ist halt so. Und das war ein Riesenschritt und auch ein Riesengeschenk. Das macht richtig Spaß und das Lachen verändert sich einfach. Also von, um nochmal zurückzukommen auf diesen Schamanteil von, puh, ist alles ein bisschen komisch und peinlich, zu, nee, ich merke, wie gut es mir tut, was es mit mir macht und egal. Ich kann es nur weitergeben, indem ich selbst mich der Lächerlichkeit preisgebe, aber es selbst gar nicht mehr als lächerlich empfinde. Gar nicht. Wunderbar. Ja, und es ist dieses innere Kind, so wie ich es kennengelernt habe, und es entwickelt sich. Es wird sich auch immer wieder verändern.
Genau, bis es dann in richtige Pfützen springt.
Genau.
Ah, herrlich. Ja, schön. Ja, das ist toll. Das ist klasse. Ja, da macht das Lach-Yoga wirklich ganz, ganz wertvolle, hat eine wertvolle Wirkung. Ne? Das ist eine große Befreiung. Ja.
Ja, unbedingt.
Ja, wir kommen ans Ende des Podcasts und da frage ich immer gerne, liebe Stefanie, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Also für mich ist das eine innere Haltung. Das, was im Außen geschieht, durch eine leichtere Brille anzuschauen, also mir wirklich eine Brille anzuziehen, die heller ist und die freudvoll ist und das Skurrile, das Witzige entdeckt. So.
Genau. Das Skurrile und Witzige an den Sachen. Ja, selbst in schweren Sachen kann man ja was entdecken. Ne? Das Leben hört nicht auf, komisch zu sein, nur weil es schwer wird. Ne?
Ja, du, da kann ich noch kurz gerne ergänzen. Also, das ist ja gesellschaftlich auch in Depressionen, wenn ein depressiver Mensch lacht, da passt ja was nicht zusammen. Es kann ja nicht sein, dass der lacht. Und ich habe in meinen Klinikerfahrungen viel gelacht, trotz Depression. Also, das ist das, was uns dann verbunden hat. Das ist auch ein schwarzer Humor dabei, der dann auch gut tut. So, die Klapse macht einen Ausflug, wie im einer Flug übers Kuckucksnest oder so. Ja, das hat uns verbunden und dann tut es gut, drüber zu lachen. Ja, genau.
Ja, das ist auch noch was Wichtiges, was du sagst, ne? Auch der schwarze Humor, ne? Wenn der an der passenden Stelle ist und ihr euch da ja in derselben Situation befunden habt, da hat ja keiner sich ausgelacht gefühlt. Im Gegenteil, das hat euch auch wieder verbunden. Ne?
Ja, ganz genau.
Ja, genau. Ganz wichtig, genau. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Formen von Lachen, Witz und Humor. Ja, gut, dass wir das auch nochmal dabei haben. Ja, du hast schon viel gesagt, was eigentlich deine Botschaft ist. Ich frage trotzdem nochmal, was ist deine Botschaft für unsere HörerInnen?
Ja, also mein Herzensanliegen ist tatsächlich diese Blasen oder diese Communities, in denen ich so unterwegs bin. Das ist jetzt ja diese traumasensible Arbeit. Und jetzt dazugekommen ist eben die Lach-Yoga-Community, da Verbindung zu stiften. Also es gibt so viele gute Blasen, die ich kennenlerne. Und wenn die aber so für sich bleiben, dann ist das schade, weil das ergänzt sich alles so wunderbar. Und ja, über deinen Podcast jetzt die Möglichkeit zu haben, darüber zu sprechen und wie das zusammenhängt und wie gut sich das alles ergänzt und dann auch wieder der Körper, deine Arbeit, da gäbe es endlose Dinge noch zu erzählen. Ja, den Fokus zu ändern und die Möglichkeiten, die sich bieten und wo man sich hingezogen fühlt, da auf den Körper auch wieder zu achten und dem dann zu folgen. Es ist nicht für jeden vielleicht was, das Lach-Yoga, aber es gibt vielleicht dann was anderes, was dann zur Leichtigkeit führt, ja? Und sich das zu erlauben und aber auch sich zu erlauben, es auszuprobieren.
Ja,
Das wäre meine
genau.
Liste.
Genau, die Erlaubnis, ne, zu es auszuprobieren. Darüber läuft ja viel, sonst weiß ich es ja nicht. Man muss es wirklich ausprobieren. Nur drüber lesen. So ist ja Lach-Yoga auch entstanden, dass Dr. Madan Kataria gesagt hat, nicht nur drüber schreiben, wir müssen es tun. Und nur dann weiß man auch, wie es auf den Körper wirkt, ne? Ganz genau. Ja, wo du nochmal Networking ansprichst, du hast deine Ausbildung gemacht bei der, sag nochmal, das
Bei
ist ja auch was
Verena
wichtig.
König, das
Genau.
würde ich gerne auch noch mal ergänzen, genau. Dieses Wissen über Trauma genauso wichtig ist, dass das in die Welt kommt. Und da ist die Verena König ganz, ganz, ganz aktiv in Deutschland zusammen mit Dami Scharf auch. Also das sind die zwei Frauen, die in Deutschland das Traumawissen sehr, sehr erfolgreich verbreiten. Die Community wird immer größer. Das wird einfach dazu beitragen, dass wir uns besser verstehen im Miteinander. Es gibt auch ein Buch von ihr und sie schreibt gerade das zweite Buch. Das eine geht um Bin ich traumatisiert? Und das andere wird jetzt über Beziehungen sein. Sie hat eine Webseite, auf der die ZuhörerInnen sich viele, viele kostenlose Tipps holen können, Meditationen, Körperübungen. Ja, das kann ich nur auch jedem ans Herz legen. Und dieser Satz, du musst es nicht alleine schaffen. Wir sind Menschen und wir sind soziale Wesen und wir brauchen Verbindung und Kontakt.
Ja, schönes Schlusswort. Ja, diese ganzen Kontaktdaten und Buchtipps und so, die schreibe ich in die Shownotes, die kann man da gut dann nochmal nachlesen. Ja, und meine Botschaft, ich habe gerade überlegt, was ist meine eigentlich? Ja, ich finde das so toll, dass all diese Tools uns so dabei helfen, wieder zu unserer Ursprünglichkeit zu kommen. Also ich merke so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es der Weg ist zu unserer Ursprünglichkeit. Alles, was im Lauf des Lebens manche Menschen meinen, auf uns draufpacken zu müssen und wir es halt auch zugelassen haben, dass das passiert, dass wir das wieder wie eine Zwiebel abtragen können, um zu unserem wahren Kern zu kommen. Das finde ich so ein lohnenswertes Geschehen, wo man wirklich gucken kann, wie gelingt es mir, da immer mehr hinzukommen. Dazu möchte ich wirklich ermuntern, auch wenn es manchmal ja auch nicht so einfach ist, aber es lohnt sich.
Absolut.
Liebe Stefanie, lass uns doch noch mal zum Abschluss herzlich zusammenlachen. Hast du Lust?
Ja, total.
Na dann los. Ja, herrlich, wie schön. Ach, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch, für deine Offenheit, für dein Vertrauen, für dein Kundtun von deinen Erfahrungen. Möge es vielen Menschen eine gute Unterstützung sein. Und wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich ja an dich wenden oder in den Shownotes, wie gesagt, da auch Kontakt aufnehmen. Ja, sich Hilfe holen auf seinem Weg.
Ja, danke, liebe Silvia. Es war eine Riesenfreude mit dir, dieses Gespräch. Hat richtig, richtig großen
Ah, wie schön. Wunderbar.
Spaß
Ich danke
gemacht.
dir. Dann
Danke
wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
dir.
Tschüss.
Danke dir auch. Tschüss.
Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.